Ich will dein Zeuge sein. Ja, ich will der ganzen Welt von Jesus erzählen. Das war letztes Jahr, im Februar, am 2. Februar, mein Taufspruch, als ich mich in der Baptistengemeinde in Waldshut taufen ließ. Dieser Spruch, ich wusste nicht, habe ich das Lied vorher gesehen oder gehört oder hinterher, aber auf jeden Fall diese beiden Sätze, die haben mich berührt. Die wurden mir wichtig für diesen Tag. Was Gott daraus gemacht hat, das war mir damals noch nicht klar, dass er mich heute hierher stellt und wirklich mich beim Wort nimmt, hat mich beim Namen genannt, mich hier hingestellt. Ja, ich will sein Zeuge sein. Und es ist das erste Mal, dass ich diese Art von Vortrag auch so viel, vor vielen Menschen stehe. Ja, und bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich denke, der Herr gibt mir die Kraft und den Geist, dass ich diese Worte finde heute Abend, die er sprechen will durch mich. Und ich möchte eigentlich mit meinem Vortrag beginnen mit einem kleinen Gebet. Ich möchte den Herrn preisen und danken, dass ich hier stehen darf, dass ich sein Zeuge sein darf. Und ich möchte ihm danken für jeden, der heute Abend da ist. Ich möchte jeden Einzelnen segnen in seinem Namen und den Frieden Gottes auf ihn legen. Und Herr, ich bitte dich, dass du mir die Worte in den Mund legst, die du reden möchtest. Der ganze Abend, alles, was mein Leben, was nach meiner Bekehrung einfach geschehen ist, es soll ein Zeugnis sein für deine Herrlichkeit, für deine Liebe, die du zu uns hast, für jeden Einzelnen und die du für mich hast. Ich danke dir dafür, Herr. Und Herr Jesus, ich nehme Autorität deines Namens diesen Abend in Anspruch für dich. Und ich gebiete einfach allem, was ich dir hergehört, nicht, dass es nicht da ist, es muss gehen und es muss schweigen für heute Abend. Herr, ich danke dir für deine Herrlichkeit und für deine Macht und für deine Kraft, die du hast durch dein Wort. Amen. Ich möchte mich bedanken, erstmal Hanfried, und dem Herrn danken, dass du da bist. Dass er es möglich gemacht hat, dass du kommen konntest. Ich möchte Heidi danken, die ist heute Abend nicht da, dass wir den Lobpreis machen durften heute Abend, weil sonst steht sie immer hier vorne. Ich möchte dem Dieter danken, dass er sich bereit erklärt hat, den Büchertisch zu machen und dem Fritz für die Technik. Und dir, Katharina, auch, dass du mit mir gesungen hast. Danke dir. Ja, ich möchte euch kurz erzählen, wo ich aufgewachsen bin, wer ich bin, meine Familie ganz kurz. Ich bin in Todtnau aufgewachsen. Meine Eltern sind auch von dort, also ich bin so richtig echt Schwarzwald-Meidli. Und ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen, also ich war die Jüngste in unserer Familie. Und mein ältester Bruder, der ist 10 Jahre älter, da war das ganze Zweite Weltkrieg dazwischen. Mein Vater war sehr lange in Gefangenschaft und der mittlere Bruder, der ist 5 Jahre älter wie ich. Meine Eltern leiteten einen Hotel- und Gastbetrieb in Brandenberg, das ist ein Ortsteil von Todtnau, und in dieser Umgebung bin ich aufgewachsen. Ich bin in einem katholischen Glauben erzogen worden und in unserer Familie wurde sehr viel gebetet. Vor allem meine Mutter hatte eine starke Beziehung zu Gott und auch zu Jesus. Dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Und ich habe aber als kleines Kind eigentlich schon gespürt, dass Gott da ist, dass er real ist. Das war für mich ganz normal. Aber als die Schulzeit begann, dann kam der Religionsunterricht und da wurde mein Gottesbild durch bestimmte Eindrücke geprägt. Unser Religionsunterricht verlief nicht gerade so, wie man sich vielleicht es wünscht als Kind. Unser Religionslehrer, damals trugen die katholischen Pfarrer noch so diese langen Roben, vielleicht kennt es noch einige von euch. Und das Thema, ich weiß es noch genau, es war immer Montagmorgens, da war Religionsunterricht, ich glaube in der ersten Stunde sogar. Und das Thema war, wir mussten eine bestimmte Bibelstelle auswendig kennen, meistens vom Alten Testament. Und wir mussten die Predigt vom Sonntag auswendig wissen. Und was der Pfarrer, als er reinkam, Auf einem Tisch, er stellte seine Mappe hin. Und das Erste, was er auspackte, das war nicht die Bibel. Genau, das war der Stock. Und wenn wir diese Bibelstelle nicht auswendig kannten und die Predigt nicht wussten vom Sonntag, dann gab es einfach Schläge. Und das hat mein Gottesbild sehr geprägt. Und so in der Lauf von meiner Jugend habe ich das einfach langsam getrennt. Mein Bewusstsein, Gott da ist, habe ich Glaube daran und die Kirche. Und je älter ich wurde, wurde diese Trennung für mich ganz klar. Gott und Kirche, nee, das hat nichts miteinander zu tun. Ich konnte es nicht auf eine Reihe bringen. Das war für mich einfach nicht logisch. Aber trotzdem war dieser Glaube, der mir von der katholischen Lehre einfach rübergebracht wurde, er war tot. Er lebte nicht. Ich hatte das Gefühl, da ist doch einfach noch was anderes da. Und das suchte ich. Und ich denke, das hat schon in meiner Kindheit begonnen. Ich habe dann meine normale schulische Laufbahn durchgemacht. Ich ging zur Grundschule, Hauptschule, Gymnasium bis zum Abitur. Habe in Karlsruhe an der Sport- und Gymnastikschule, Fachhochschule Sport studiert, habe ein Examen abgelegt und mein Beruf führte mich durch viele verschiedene Arten von meinem Beruf. Ich habe mit Behinderten gearbeitet, ich habe an der Schule im Schuldienst gearbeitet, ich habe im Freizeitbereich gearbeitet und das führte mich dann in die Schweiz. In Laax durfte ich an einem Sporthotel arbeiten, als Sportlehrerin und Sportmasseurin. Und ja, das fand ich toll. Also ich liebe Berge und wer das kennt, du lachst, gell? Ja, es ist einfach wunderschön. Eine wunderschöne Gegend und ich fühlte mich sehr zu Hause dort. Es war eine Heimat für mich geworden und ich wollte eigentlich absolut überhaupt nicht mehr nach Deutschland zurück. Und dann lernte ich meinen Mann kennen. Der sitzt da hinten am Overhead. Und Alois, und ich bin dir sehr dankbar, dass du heute Abend da bist. Sind wir uns einig, schön. Wir lernten uns im Februar 87 kennen und im September 87 zog ich von der Schweiz weg. Mein Mann wohnte damals in Rensach noch und war für mich natürlich eine drastische Umstellung. Anstatt wunderschöne Berge morgens, wenn ich aus dem Fenster blicke, sah ich Ziebergeige. Naja. Aber egal, das habe ich durchgezogen und war ja eigentlich relativ eine schnelle Entscheidung. Und das Jahr drauf, am 8.8.88, haben wir still und heimlich in Schweden geheiratet. Nur standesamtlich. Wir wollten mit der Kirche nichts zu tun haben. Wir dachten, das machen wir ganz schön uns alleine. Wir zogen dann um nach Weil und wohnten da 4,5 Jahre. Ich war dann auch noch beruflich tätig in der Schweiz. Habe dann auch eine Ausbildung dran gehängt als Kosmetikerin. Und dann kam der Wunsch nach Kindern. Und der Wunsch wurde auch erfüllt. Im März 90 kam unsere große Tochter Diana zur Welt. Die wollten eigentlich beide heute Abend da sein und haben dann doch gedacht, nee, könnte ja langweilig werden. Aber meine Tochter kam zu mir heute Abend, als ich mich angezogen habe und gerichtet habe, nahm mich in den Arm, sagte, Mama, ich hab dich ganz lieb. Und weißt du, Mama, ich bin ganz stolz auf dich, so eine Mama zu haben, die nicht zu Hause hockt am Fernseher und sich traut, rauszugehen. das hat mir Mut gemacht. Ja, und während dieser Schwangerschaft machte ich die erste Einweihung im Reiki. Da komme ich später dann nochmal genauer drauf zu sprechen. Wir zogen dann im Januar 92 nach Rickenbach hoch und im August 92 des gleichen Jahres kam die Eva auf die Welt. Und komischerweise, genau wieder, wo ich schwanger war, machte ich wieder eine Einweihung vom Reiki. Ich habe das dann auch so für mich in der Familie einfach so angewendet. In Rickenbach begann ich dann sehr bald, wo es machbar war mit den Kindern, einfach so ein paar Stunden im Sportverein zu unterrichten, als Sportlehrerin, verschiedene Kurse geleitet. Und ja, wo die Kinder dann größer waren, im Jahre 99, im Oktober, habe ich mich entschieden, selbstständig zu machen. Ich habe dann ein Zentrum für Gesundheitssport in Altenschwand eröffnet, habe mich spezialisiert für Rückenprobleme, Rückbildung und Beckenboden. Ja, und Es war einfach für mich ein Verlangen, einfach auch den Menschen zu helfen, weil ich sah in meinem Beruf bedingt, dass Probleme da sind, körperlich, aber auch seelisch. Da wurde ich sehr stark damit konfrontiert. Und dann gab sich dann einfach so eine Tür auf. Ich traf eine Studienkollegin, die ich seit 20 Jahren nach dem Examen nicht mehr getroffen hatte. Die zog aus familiären Gründen nach Wehr. Und sie bot sich an, bei mir Kurse zu leiten. Und ich bot unter ihrer Leitung die 5 Tibeter an. Wer das nicht kennt, möchte ich kurz erzählen. Das ist 5 Tibeter ist ein ziemlicher Cocktail aus Gymnastikübungen, Meditation und fernöstlichen Auffassungen und Lehren. Und in dieser Gruppe war eine Reiki-Meisterin, die damals noch in Rickenbach wohnte. Und eines Tages kam sie auf mich zu und sagte, Angelika, ich habe gehört, du hast Reiki 1 Einweihung, hast keine Lust, da wieder weiterzumachen, hast keine Lust, eine Reiki-Gruppe aufzubauen, ich war leid dir am Anfang und vielleicht kannst du dir die übernehmen und so weiter und so weiter. Naja, dachte ich, ja gut, Reiki stimmt, das gibt's ja auch noch. Naja, wäre doch vielleicht was. Und ich dachte mir auf der anderen Seite, ja, das ist ja vielleicht die Antwort, wo ich den Menschen geben kann für ihre seelischen Probleme. Vielleicht ist es ein Weg. Den bin ich dann auch gegangen. Ich habe die Reiki-Laufbahn begonnen. Alois, kannst du bitte mal die Folie vom Reiki bitte auflegen? Ich möchte nicht lange da mich aufhalten. Nur ganz kurz, dass ihr wisst, was Reiki eigentlich bedeutet. Es ist eine japanische Heilslehre, die ein Mönch eigentlich entdeckt hat, oder wie man das nennen soll, ich weiß es seine Frau nicht so genau, was ich da sagen soll mittlerweile, der in Japan lehrte. Und zwar hier heißt es, und es steht in der zweiten Zeile, es ist eine Legende. Man weiß eigentlich nicht so genau, wie das entstanden ist. Da streiten sich sogar die Reiki-Leute drüber. Aber das hat mich damals nicht gestört. Und die Entstehung ist einfach so ein bisschen unklar. Und dieser Mönch wurde scheinbar in einer Schule, an der er Theologie unterrichtete, er war zuerst Christ, von seinen Schülern gefragt, wie heilte Jesus? Und es gibt in Japan eine Regel, dass kein Professor oder Lehrer weiter lehren darf, wenn er nicht eine Frage beantworten kann. Also ging er auf die Suche und er hat durchgelesen, er hat sicher auch die Bibel durchforscht, hat alle Sanskriten gelesen, kam in den buddhistischen Glauben und das hat mich dann eigentlich nach meiner Bekehrung sehr erstaunt. Das wusste ich nicht. Er ist vom Christentum zum Buddhismus übergetreten und da stand in den Reiki-Büchern, habe ich noch nie was davon gefunden. Und Reiki gilt als, und eben er ist dann auf seiner Suche scheinbar in einem buddhistischen Kloster gelandet und irgendwie auf den Berg und hat da gefastet und wurde erleuchtet und hat diese Reiki-Kraft bekommen scheinbar, hat diese Zeichen, in Reiki arbeitet man mit Zeichen und hat dann diese Kraft und diese Zeichen empfangen und hat dann angefangen, das umzusetzen, zu heilen und es hat funktioniert. Und diese Heilung geschieht durch Handauflegen. Da fließt einfach Energie, man sagt einfach, man nutzt diese göttliche Energie, die durch einen durchfließt, also man dient als Kanal. Also auch Heilungen durch Fernbehandlungen sind möglich. Und es gibt eben, wie ich vorher schon angesprochen habe, 3 verschiedene Reiki-Grade. Reiki 1, das ist so für den Hausgebrauch. Und den zweiten Grad, das ist eine Verstärkung, wo man dann auch lernt, Fernbehandlungen zu machen. Und den Reiki-Meister. Und dann als Abschluss den Lehrer und das dann befähigt einem dann, das weiterzugeben. Und was ganz wichtig ist, es ist eine anerkannte Heilmethode. Ja, und ich habe diese Laufbahn voll in Angriff genommen. Ich habe diese ganze Ausbildung im Jahre 01 begonnen und relativ schnell durchgezogen. Es hat sich einfach alles so ergeben. Und als ich damit einfach so voll drin war, hat sich auch sehr viel anderes ergeben. Ich lernte plötzlich so viele Menschen kennen, die in diesen Bereichen tätig waren. Und diese Leute kamen zu mir und es war für mich, gab es die Möglichkeit, einfach sehr viele Kurse anzubieten vom ganzen esoterischen Bereich her. Darunter waren Ich habe Engelabend oder Engelseminare einfach angeboten, Feldenkreis angeboten, also durch Referenten, die zu mir kamen. Ich habe Vorträge organisiert über Heiler, Geistheilung, Fernheilung und so weiter. Und ich habe auch einen Kurs angeboten von einer Therapie, die eigentlich in unserer psychologischen Behandlung einfach auch anerkannt ist. Und das ist die Familienaufstellung nach Hellinger. Vielleicht ist das für einige ein Begriff. Und es war für mich einfach irgendwie toll. Die Leute kamen zu mir. Ich konnte in diesen Kursen meine Weiterbildung machen, in Anführungsstrichen. Ja, ich musste nirgends hingehen. Es geschah in meinem Raum. Also wir haben den Gymnastikraum unten in unserem Haus, im Erdgeschoss. Und ich durfte natürlich diese ganzen Kurse, da natürlich sehr viele Zulauf war, durfte ich kostenlos mitmachen. Also es war für mich einfach, ja, habe das natürlich voll genutzt und fand ich natürlich super, gell? Und ich möchte euch ganz kurz ein Erlebnis erzählen, was ich erlebt habe bei einer Familienaufstellung. Ich habe natürlich auch, wenn ich so Seminare angeboten habe, mitgemacht, ja, weil mich das interessierte, ich wollte wissen, was läuft da. Und bei Familienaufstellung ist einfach so, dass jemand erzählt, ja, das und das Problem habe ich in meiner Familie und das will ich aufstellen lassen. Und dann tun sich andere Personen zur Verfügung stellen, die Familie einfach stellvertretend zu stellen. Und es ist eine irre Energie, was da abläuft, sobald ich, wenn es da irgendein Vater steht und ich stelle mich in diese Position, dann bin ich in dieser Energie drin. Dann rede ich so wie der, dann finde ich so wie der. Ich habe das erfahren. Und das krasste Erlebnis, das ich da hatte, war, ich hatte einen jungen Mann gestellt, der war so ungefähr 17 Jahre und er musste ziemlich jung in den Krieg, in den Zweiten Weltkrieg und ist dort umgekommen. Und ich habe diesen Mann gestellt. Und irgendwann sagte die Kursleiterin zu mir, sie ist eine ausgebildete Psychologin, was ist mit dir, Angelika, du bist so bleich, schwankst. Und ich sagte, ich kann nicht mehr stehen. Und ich fiel um. Ich lag am Boden und ich konnte dieser Frau, die diese Familienaufstellung gemacht hat, sagen, wie ihr 17-jähriger Sohn im Krieg umgekommen ist. Durch einen Schlag ins Genick. Ja, und dazu möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen. Die habe ich dann später nach meiner Bekehrung gefunden. Niemand soll wahrsagen, zaubern. Das Wort steht jetzt im 5. Mose 18, Vers 10. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Ja, aber da wusste ich ja dann nichts davon, was das für Folgen hat für mich. Weil parallel, also ich hatte unheimlichen Erfolg. Ich habe am Anfang mit ein paar Stunden angefangen von rein, von der Gymnastik her. Und plötzlich arbeitete ich von montags bis Sonntagabend. Ich hatte jedes Wochenende einen Seminarlauf. Voll durch. Und parallel dazu fing an, meine Familie einfach sich zu verändern. Also das Klima veränderte sich. Meine Ehe fing an, in die Brüche zu gehen. Meine Kinder, in dem Alter waren sie ja so 11, 12, 10, fing ein schwieriges Alter an. Erziehungsmäßig wurde es da problematisch einfach auch. Und ja, es waren einfach Auswirkungen, die ich einfach so hinnahm. Und es wurde mir dann einfach auch so von der Lehre, von der Esoterik einfach so weiß gemacht, naja, du musst deinen Weg gehen. Das ist dein Weg, den hast du zu gehen, ohne Rücksicht, was um dich rum passiert. Und du kannst ja dein Leben ganz allein meistern, das ist kein Problem. Du brauchst deinen Mann nicht mehr, deine Kinder, naja, irgendwann sind sie groß in deinem Haus. Das war mir wirklich so in meinem Geist drin. Und so habe ich auch mich in meiner Familie einfach auch verhalten. Ich habe damals, sind auch Sachen geschehen in meinem Leben, die mich sehr durchgeschüttelt haben. Ich habe mein Pferd verloren, auf tragische Weise in diesen Jahren. Mein Vater starb, er war zwar schon alt, es war abzusehen, aber trotzdem hat es mich sehr getroffen. Und was dazu kam, mein Körper, also ich habe jahrelang Sport getrieben, ich war nie krank. Und ich fing an, krank zu werden, ich fing an, Schmerzen zu haben, ich habe unter Schmerzen unterrichtet. Mein Rücken hatte Probleme gemacht, ich habe sehr viel Sport gemacht in meiner Laufbahn. Und dass da die Gelenke natürlich sich nicht freuen drüber, ist uns klar. Und das hatte ich in diesen Jahren immer mehr und mehr gemerkt. Ja. Und das alles war, nahm ich hin, es war für mich normal, weil wenn ich so rumschaute und diese Vergangenheit von diesen anderen Referenten anschaute, ja, das war das genauso. Die hatten zerrüttete Ehen. Die hatten Probleme in ihren Familien. Erziehungsprobleme mit ihren Kindern. Also fühlte ich mich da ganz schön zu Hause. Ja, und dann kam im Sommer 2002, ich weiß es nicht mehr genau, wann es war. Ich hatte einen Traum. Und ich habe mit dem ganzen Dingen, die ich mich beschäftigt habe in der Esoterik, habe ich sehr intensiv betrieben. Ich habe also nicht nur diese Kurse einfach genutzt, die ich da angeboten bekommen habe, sondern ich habe sehr viele Meditationen gemacht, tiefe Meditationen. Ich habe Rebirthing gemacht, das ist so eine Rückführung durch Atemtechnik. Das habe ich auch bei uns angeboten, bei mir im Kurs. Und ich habe Karten gelegt, also für mich selber, Engelskarten. Ich habe indianische Kraft, also Krafttiere-Karten gelegt, also mich die indianische Mythologie sehr interessiert hat. Und da habe ich mich, wie schlechter mir es natürlich ging, immer mehr rein versetzt. Das war mein Zufluchtsort. Und ich hatte die Fähigkeit, sehr viel zu sehen. Ich hatte Träume, ich hatte Visionen, ich hatte Bilder und ich konnte Stimmen hören. Und das alles funktionierte wunderbar. Beim Reiki hatte ich sehr viel Erfolg. Ich habe Menschen behandelt und habe sie geheilt. Ich habe Fernheilungen durchgeführt und es hat funktioniert. Ja, und ich hatte mal die Reiki-Meisterin, die mich da dazu angeleitet hatte und die mir dann auch ihren Kurs übergab. Also ich leitete dann eine eigene Reiki-Gruppe. Hat gesagt, Angelika, du hast unheimliche mediale Fähigkeiten. Du hast ein unheimliches Gespür für die geistige Welt. Und da war ich natürlich stolz drauf. Und es war auch so, ich konnte sehr viel hören, ich konnte sehr viel deuten und ich sah auch sehr viel. Und eines Tages hatte ich einen Traum oder eines Nachts. Und ich träumte zwar sehr viel, aber ich merkte, dieser Traum, der war mir so bewusst, ich wusste jede Einzelheit am nächsten Tag und ich habe ihn aufgeschrieben. Und ich erzähle euch jetzt den ersten Teil, der drei Teile dieser Traum. Ich erzähle euch nur den ersten Teil, weil da ist einfach wesentlich, und das ist jetzt einfach, ja, könnt ihr da noch länger drüber reden. In diesem Traum stand ich auf einem Balkon, wie jetzt so hier draußen, ja, das passt gut. Und ich war in einem Haus und hinten in dem Haus war eine Feier. Und in der Feier waren, keine Ahnung, was für Leute da waren, aber ich wusste, mein Mann war auch da. Und ich stand auf diesem Balkon und habe mich so rückwärts an das Geländer gelehnt. Das Geländer war kaputt. Und hinter dem Geländer war ein Abgrund. Ja, so wie da. Und ich habe ausprobiert. Naja, könntest dich ja runterstürzen lassen. Wie werden das? Und plötzlich stand ein Mann da und es war ein guter Freund. Und er hat mich zurückgezogen, hat mich festgehalten. Und dann standen wir beide da und guckten in einen Garten. Das ist der zweite Teil von dem Traum. Ich bleib einfach bei diesem ersten Traum. Ich habe ihn mir aufgeschrieben. Ein paar Wochen später ging ich zu einer Astrologin in Lorach. Ziemlich bekannte Frau, die Bücher schreibt, die auf weltweit rumreist und sehr berühmt ist. Und wollte mir mein Horoskop stellen lassen. Und dann fragte sie mich, Angelika, träumst du viel? Und dann habe ich gesagt, ja, ich träume viel. Hast du in letzter Zeit einen Traum gehabt? Und dann sagte ich, ja, witzig. Ja, habe ich. Und den habe ich auch aufgeschrieben und den habe ich dabei. Und dann sagte sie, komm, erzähl ihn mir. Ich kann auch Träume deuten. Und da war ich natürlich glücklich und froh. Und sie hat mir diesen Traum gedeutet. Diesen ersten Teil. Also den zweiten war es dann schon etwas schwieriger. Also den ersten Teil hat sie mir so gedeutet. Sie sagte, ja, du stehst an einem Abgrund. Aber was das war und so, das konnte sie mir nicht sagen. Und dieser Mann, der dich da zurückzieht, das ist dein Retter, das ist dein Heiler. Gut. Und da ging ich mit dieser Traumdeutung zu diesem Mann, und sagte du, und das war ein Tierheilpraktiker, der auch meine Pferde behandelt hat, und der auch von der Behandlung her energetisch alles Mögliche durchgemacht hat und auch Anwand, Hämopathie und so weiter, die ganze Palette. Und ich sagte ihm, ich habe diesen Traum gehabt und ich sagte jetzt die Deutung. Was heißt das? Wie soll ich damit umgehen? Und er hat dann, ja, gesagt, ja, okay, das versteht er und so. Und ich hatte da schon meine Probleme damit. Ja, wie soll ich das jetzt einordnen? Er ist mein Retter, er ist mein Heiler. Naja, ich ließ es einfach stehen, ich wusste es nicht. Und parallel ging es mir einfach in diesem Sommer immer, immer schlechter. In unserer Ehe wurde die Krise immer drastischer. Ich war froh, wenn ich arbeiten konnte und meinen Mann nicht sah. Und auch die Situation mit den Kindern ging mir einfach auf den Geist. Es war mir alles zu viel. Und ich habe auch, was ich sehr intensiv gemacht habe, ich habe mit Medien gearbeitet. Das heißt, ich habe Medien abgefragt. Also Medien, das sind Personen, die eine sehr starke Verbindung haben oder die Fähigkeit haben, mit der anderen Welt, der geistigen Welt in Kontakt zu treten. Und das habe ich auch gemacht und habe da versucht, meine Antworten zu bekommen, die ich selber nicht finden konnte. Und dann hatte ich ein ganz starkes Erlebnis in einer Atemsitzung, also das habe ich immer am Wochenende haben wir das gemacht, immer einmal im Monat, und das wollte ich eigentlich so für mich tun, so als Entspannung, ja, will sicher was Gutes tun, auch mal abschalten, und ich lag, das heißt also Atemsitzung heißt, ich liege da 2 Stunden und es wird eine bestimmte Atemtechnik angewendet, meistens sehr eine Tiefenatmung. Und nach wurde diese Atemsitzungen für mich überhaupt nicht mehr entspannt. Ich lag da und vielleicht erkennt ihr das nachts, also mit unruhigen Beinen. Und es wurde schlimm, es wurde echt immer schlimmer und es wurde sehr schmerzhaft. Und ich lag eines Sommerabends in dieser Sitzung drin und ich konnte es fast nicht mehr aushalten. Und plötzlich hatte ich eine Vision. Ich lag da und mein ganzer Körper brannte, meine Beine brannten. Und über meinen Beinen lag ein Balken oder irgendwas und es brannte auch. Und ich hatte fürchterliche Schmerzen. Und an mir vorbei liefen Gestalten, konnte ich nicht identifizieren, was das war. Ich konnte auch nicht sagen, wie die aussahen oder die Umgebung beschreiben. Es war auf alle Fälle dunkel und es war viel Feuer da. Und ich hatte unheimliche Schmerzen und ich habe geschrien. Und ich habe wirklich geschrien. Und die Kursleiterin musste mich wirklich packen an den Beinen und mich da rausholen. Und sagte ich zu ihr, du, was war das jetzt? Ich komme damit mit klar. Wie gehe ich jetzt da um damit? Und sie sagte, ja, das war sicher irgendein Erlebnis aus deinem früheren Leben. Und damit war diese Frage eigentlich beantwortet. Aber für mich nicht. Und es ging sehr viel, einfach parallel liefen viele Gespräche mit meinem Bekannten und plötzlich hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sagte er, Angelika, ich bin im Moment in einer Umbruchphase drin. Ich kann dir es noch nicht genau erzählen, ich weiß selber noch nicht genau, was los ist, aber ich habe die Wahrheit gefunden. Und ich muss dir eins sagen, hör auf mit Reiki, das ist Okkultismus. Da sagte ich, wie bitte? Also das sagst gerade du zu mir, wo du selber bis am Hals drinsteckst? Also nee, jetzt spinnst, also nee, das kann nicht sein. Und es ging immer wieder, kam er wieder, hat angerufen und wir hatten Gespräche und komisch, jedes Mal nach jedem Telefongespräch, ich war total zerstört, ich war total durcheinander und ich habe geheult wie ein Schloss und ich verstand die Welt nicht mehr. Es brach eine Welt in mir zusammen, mein Weltbild brach zusammen, also begann zusammenzubrechen. Ich dachte, ich habe eine Möglichkeit gefunden, Menschen zu helfen, durch dieses Reiki. Und dann kam dazu, ich habe gedacht, ich kann irgendwann mal aufhören mit meinen Gymnastikstunden und dann was Ruhigeres tun, auch für meine Knochen schon da, weil mit Reiki kann man sehr viel Geld verdienen. Ja, und aber meine Situation, da wurde immer schlimmer und schlimmer und irgendwann im Herbst stand ich wirklich vor diesem Abgrund. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich war so weit, dass ich mich bei uns im 2. Stock, da war das Fenster offen und da war der Abgrund. Und dann habe ich zum Telefonhörer gegriffen und habe gewusst, da fiel mir der Traum wieder ein. Er ist mein Retter, er ist mein Heiler. Also habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du musst mir helfen. Und er hat gesagt, ich kann dir nicht helfen, aber ich kann dir eine Telefonnummer geben. Da kannst du vielleicht weiterkommen. Und er gab mir eine Telefonnummer von einem evangelischen Pastor. Und mehr wusste ich nicht. Und ich fragte ihn, wer ist das und so. Und er hat gesagt, geh hin. Er kann dir weiterhelfen. Dann dachte ich, naja, okay, kannst du nichts mehr verlieren. Ist ja wenigstens ein evangelischer Pastor und kein katholischer. Immerhin was. Dann habe ich mich durchgerungen und bin dann hin, einen Oktober, Anfang Oktober. Und hatte einen Termin um 8 Uhr morgens und saß da beim Terry Kopp. Und in so einem kleinen Einzimmer-Apartment, so einer Junggesellenbude. Und dachte, wo bist du denn hier? Oh, er sagt, okay, gut, was soll's. Hörst du es einfach mal an? Und ich habe ihn gefragt, ja, ich weiß nicht viel von dir. Ich weiß nicht, dass du Pastor bist und mehr weiß ich nicht. Und deine Telefonnummer. Und er sagte mir dann, ja, okay, er ist seit, damals waren 7 Jahre bekehrt. Er war früher in der Drogenszene, in Prostitution und so weiter verwickelt und hatte eine Begegnung mit Jesus. Und seitdem hat sich sein Leben radikal verändert. Ja. Und dann sagte er mir knallhart, ich weiß von dir, dass du Reiki machst, mehr weiß ich nicht von dir, aber ich kann dir jetzt genau sagen, in dem Moment, Reiki ist Okkultismus. Und ich war, schon wieder einer. Und ich dachte, nee. Und dann sagte er mir, er war also knallhart, ich bin da wirklich voll ins kalte Wasser gestoßen worden, geworfen worden, vielleicht habe ich es so gebraucht, wahrscheinlich, sonst würde ich heute nicht dastehen. Und er sagte, es gibt 2 Wege. Es gibt den Weg zu Jesus und es gibt den Weg in den Abgrund. Und dann saß ich da und habe gesagt, kann ich mir das mal ein paar Minuten überlegen? Und eigentlich hätte ich ja davonrennen können. Ich habe gesagt, ach, was soll's. Aber irgendwie wollte ich eigentlich raus da. Ich war wirklich an dem Abgrund und ich sah diese beiden Wege. Und dann habe ich mich entschieden. In dem Moment habe ich gesagt, ja, ich gehe zurück von diesem Abgrund. Ich vergebe Jesus mein Leben. Und dann habe ich auch kapiert. Klar hat Gott mir diesen Menschen in den Weg gestellt. Aber dieser Heiler in diesem Traum, dieser Retter, ist Jesus. Ja, und wie ging es mir dann nach der Bekehrung? Ich ging dann raus aus der Wohnung. Der Terry hatte nicht viel Zeit, musste wieder los. Und ich saß in meinem Auto, war nach Hause und wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich weiß nicht, viele haben vielleicht auch diesen Schritt getan und Bekehrung erfahren und das Gefühl danach. Und ich denke, es ist bei jedem anders. Also ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich habe mich, Entschuldigung das Wort, einfach beschissen gefühlt. Ich war leer und ich wusste eigentlich überhaupt nichts mehr. Und ich dachte, ich stehe jetzt wieder am nächsten Abgrund und so fühlte ich mich einfach auch. Und aber irgendwie war da was anders. Ich kann das eigentlich gar nicht einfach in Worte einfach bringen. Ich bin dann heim und habe sämtliche esoterischen Materialien verbrannt. War ja Winter, hat dann gut Feuer gegeben, hat dann noch gewärmt. Habe alle Seminare, alle Kurse total abgesagt. War natürlich große Verwunderung. Ich habe meine Referenten informiert und denen gesagt, das ist Schluss damit. Und ja, vielleicht könnt ihr mal verstehen, was gibt man für Argumente als junger Christ. Da steht man ganz schön nackt rum, gell? Und so ganz schön viel Angriffsfläche. Und die sind auch dann ganz schön auf mich los. Verhöhnung, Verspottung, Unverständnis, Beurteilung. Und ich weiß nur einmal, ich bin der Satz rausgerutscht, es ist mir wirklich egal, was du jetzt alles sagst, wenn du mich ja auslachst und so weiter. Über Jesus haben sie auch gelacht und ihn verhöhnt. Und dann habe ich einfach Telefon, zack, boing. Und ich wusste, ich kann da auch noch gar nicht argumentieren. Ich muss da einfach noch viel lernen. Und nach füllte sich diese Leere in mir. Ganz, ganz langsam. Obwohl, ich denke, bei mir hat der Herr ganz schöne Turbo eingelegt. Und mir ist so ein Beispiel eingefallen, wie Gott arbeitet. So war es für mich so zu empfinden. Wenn wir ein Glas haben, wo Eis drin ist und es ist gefroren, und so nehme ich jetzt mal parallel dazu, also wenn jemand, wo nicht bekehrt ist, das ist einfach, ja, das harte Herz, das eiserne Herz. Und Gott kommt da nicht und schüttet gleich mal so einen Eimer heißes Wasser drauf. Heißes Wasser, das bedeutet für mich also einfach die Herrlichkeit Gottes, seine Liebe, würde nicht funktionieren. Das Glas und das Eis würde zerbrechen. Jesus macht es nicht so. Er kommt, nimmt dich, dieses Glas mit diesem Eis drin, und seine Hände, und seine warmen, liebeüberströmende Hände, und ganz, ganz, ganz langsam wird das Eis zu einem weichen Wasser. So habe ich das so für mich einfach so empfunden und so lief das eigentlich auch. Diese innere Unruhe war weg, dieses Getriebensein, immer was tun zu müssen. Das hat sich so langsam gelegt und es war da eine Kraft, die mich einfach vorwärts trieb. Und ich fing an, ganz konsequent die Bibel zu lesen. Und da fand ich viele, viele Antworten da drin. Und ich fand einfach auf diesen, ich hatte ja den Reiki-Meister gemacht, und da drauf fand ich in Matthäus 23, Vers 7 bis 10, da fand ich eine Stelle, die mir eine Antwort gab auf das, was ich bei der Bekehrung gespürt habe. Ich habe da plötzlich einen Bibelvers, ist mir eingefallen. Keine Ahnung woher. Es war auch nicht der ganze Umfang von dem Bibelvers, sondern es war einfach nur so eine Stelle, da steht irgendwo drin, ich konnte sie auch nicht mehr irgendwie nachvollziehen. Wenn du einen Dämon austreibst und irgendwie dich bestimmt verhaltest, dann kommt er mit 7 zurück und es ist noch viel schlimmer. Ja? Und es steht auch da im Matthäus 12, Vers 43. Wenn ein Dämon ausgetrieben wird, irrt er so lange ruhelos umher, bis er ein neues Opfer gefunden hat. Findet er keins, entschließt er sich, ich will dort zurückkehren, woher ich gekommen bin. Wenn er nun zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und geschmückt aber leer vorfindet, dann sucht er sich 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Zusammen ergreifen sie Besitz von dem Menschen, der nun schlimmer dran ist als vorher. Eben, und diese Situation ist mir so klar geworden während meiner Bekehrung und die wollte ich eigentlich nicht mehr haben. Was ich durchgemacht hatte, hat mir eigentlich ziemlich gereicht. Jetzt habe ich eine andere Stelle gehabt. Ja. Dann eben die Stelle für den Reiki-Meister. Es kam mir dann, ich habe mich ja Reiki-Meister genannt. Und eines Tages las ich in der Bibel, in Matthäus 23, das ist die Stelle, Vers 7. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und Meister nennt. Und das ist mir so eingefahren, ich dachte, mein Gott, was habe ich mich da einfach erhoben? Lasst ihr euch nicht so anreden, nur Gott ist euer Meister. Ihr seid untereinander alle Brüder. Niemanden auf der Erde sollt ihr Vater nennen, denn nur Gott im Himmel hat Anspruch auf diesen Namen. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt, und das ist Jesus Christus. Diese Bibelstellen, die fuhren mir ganz schön rein. Hab sie, ja, natürlich irgendwie auch gar nicht so zuerst verstehen können. Ich war total einfach verwirrt. Aber ich fand dann so nach und nach eine Stelle nach der andere, wo Gott mir eine Antwort gab auf das, was ich eigentlich getan hatte. Zeigte mir eine Stelle, weil ich ja den Gedanken hatte, ich will ja mit diesem Reiki eigentlich viel Geld verdienen. Und so, wenn man so Reiki-Einweihungen macht an einem Wochenende, da kommen locker über 1000 Mark rein. Damals noch Euro. Und da fand ich dann, und habe Apostelgeschichte 16, Vers 16, auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin, die von einem Dämon besessen war. Sie konnte die Zukunft voraussagen und brachte auf diese Weise ihren Besitzern viel Geld ein. Am Anfang habe ich das alles nicht auf die Reihe gekriegt. Ich war total verwirrt. Ich wusste nicht mehr, was ist eigentlich richtig, was ist eigentlich falsch. Was darf ich noch weitergeben in meinem Unterricht? Weil der Unterricht lief ja weiter, mein normaler Gymnastikunterricht. Ich war total durcheinander. Und damals hat der Terry mir eine Telefon oder hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, Seelsorge anzunehmen. Und ich sagte ja, wusste ja auch nicht wohin. Ich wusste, ich muss einfach Hilfe haben. Ich schaffe das nicht alleine. Ich schaffe das nicht. So viel Chaos in meinem Kopf. Und da muss mir jemand helfen, das zu ordnen. Und ich gab ihm, also er gab meine Telefonnummer weiter und sagte mir dann, dass in Rickenbach oben eine evangelische Krishona-Gemeinde ist. Das war mir gar nicht bewusst. Und dachte, ja, okay, gut. Und ob ich bereit wäre, dass dieser Pastor mich mal anruft. Ja, okay. Und dann klingelte eines Morgens das Telefon und es meldete sich ein Herr Uecker. Und ich dachte, Uecker? Ja, und dann fragt er mich, ob wir einen Termin abmachen, ob ich vorbeikommen möchte und so. Und dann sagte ich, ja, okay. Und dann fragte ich ihn dann, wo er wohnt. Und er sagte, ja,
eigentlich ein paar Häuser weiter wie ich. Und dann plötzlich hat es mir gedämmert. Und ich dachte, oh Gott, den kennst du ja. Ach, wie furchtbar. Er war der Vater von Schulkollegin von meiner jüngeren Tochter, der Eva. Und durch Elternabende und so weiter kannte ich den Benny natürlich. Und ich dachte, nee, da soll ich hingehen und dem meinen Kram erzählen? Oh nein. Das hat mich eine riesen Überwindung gekostet. Aber ich habe es getan. Und ich war oft am Anfang bei Benny und bei der Inge. Und ich möchte euch beiden dafür danken, dass ihr mich ausgehalten habt, dass ihr mich aufgebaut habt und dass ihr mich vor allem liebevoll und verständig aufgenommen habt. Das war für mich neu. Und ich ging dann auch regelmäßig jeden Freitagabend in die Hauskreise. Und was ich da erleben durfte, war auch neu für mich. Auch in den Gottesdiensten, jeden Sonntagmorgen. Und ja, ich habe da etwas erfahren, was neu war für mich. Ich bin da aufgenommen worden. Ich habe da Liebe empfangen und erfahren. Und einmal am Gottesdienst, wo ich nach Hause gefahren bin, bin ich dann oben auf uns auf der Höhne gestanden und musste echt mal rechts ranfahren, weil ich nichts mehr sah. Nicht, weil es Nebel hatte, sondern weil ich weinte vor lauter Tränen. Und ich war unfähig zu begreifen, dass es so eine Liebe gab. Das hat mich echt umgehauen. Und ja, und da bin ich einfach immer weiter ganz beständig hingegangen. Das hat Gott dann einfach auch sehr gut gefügt. Es waren dann sehr viele Seminare. Das erste Seminar beim Hanfried in der Wickertsmühle mit dem Terry Kopp. Hat eine Woche später, glaube ich, so Ende Oktober, so irgendwas war es. Naja, und dann habe ich das meinem Mann gesagt, an einem Samstagmorgen oder wann das war. Mein Bekannter hat mich da mitgenommen, der hat sich ja auch dann bekehrt. Dieser Heiler und Retter. Und der hat meinen Mann, habe ich gesagt, wo ich hingehe, ich gehe in die Wickertsmühle. Und morgens beim Zähneputzen drückt er mir ein paar ausgedruckte Zettel in die Hand, das ist ein Computer, wo drauf stand, was eine Sekte ist. Definition. Wenn ich sie durchgelesen hatte, dachte ich, habe ich ihn angeschaut und gesagt, du, jetzt weiß ich, wo ich mein ganzes Leben lang drin war. In der größten Sekte. Und dann sagte er, dann waren noch andere Zettel drin, über die Schafranek-Sekte. Weil er dachte, ich gehe dahin, weil die ist ein paar Häuser weiter von dir. Also er hat sich echt nur noch Sorgen gemacht. Also ich bin da, habe ihm die Zettel da wieder hingehalten und gesagt, ich gehe. Ja, und so ging es einfach von einem Seminar zum anderen, wo ich wirklich sehr viel erfahren durfte von Gott, sein Wort kennenlernte, sehr viel Heilung und Befreiung auch erfahren durfte. Wer den Terry kennt und einige von euch kennen ihn, der weiß, dass er da in diesem Bereich arbeitet und dient. Und ich habe so diese Befreiung, die möchte ich euch vielleicht so ein bisschen erklären, erfahren. Es ist diese Bibelstelle, wo ich euch vorher vorgelesen habe, mit diesem Dämon, wenn er zurückkommt und das Haus ist noch nicht sauber. Das wurde mir dann ganz klar. Ich musste aufräumen. Und wenn man aufräumt in einem Haus, da geht man nicht mit dem riesen Sandstrahler dran oder mit dem Hochdruckreiniger und pushtet mal alles weg. Da würden nachher eure Möbel aussehen, die könnt ihr da gerade verkaufen. Das geht nicht. Wie räume ich ein Haus? Wie säubere ich ein Haus? Schön Zimmer für Zimmer, schön Stück für Stück und schön ordentlich und ja, nach und nach. Und so geschah es auch bei mir. Stück für Stück, was ich vertragen konnte, was Gott mir zumuten konnte. Und so lief es auch. So habe ich diese Heilung und Befreiung auch erfahren. Und ich habe auch erfahren, was Vergebung ist und was es heißt, Buße zu tun für das, was ich falsch gemacht habe. Und ich hatte eine totale Unsicherheit in meinem Beruf. Ich hatte ja eine Entspannungsübung gemacht. Am Ende von meinen Stunden war immer 5 Minuten Entspannung. Ja, was erzählst du jetzt den Leuten noch? Ich wusste überhaupt nichts mehr. Darfst du überhaupt noch was von Entspannung sagen? Darfst du überhaupt noch sagen, leg durch hin und atme durch? Oder überhaupt, ich wusste gar nichts mehr. Und ich habe zu Gott geschrien und habe gesagt, Herr, was mache ich? Was soll ich tun? Wie geht's weiter? Was soll ich den Leuten denn sagen? Und habe einfach darum gebeten, dass er mir Klarheit schenkt. Dass er mir zeigt, ja, wo stehe ich überhaupt? Wer bin ich denn überhaupt? Und im Juli letzten Jahres